Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Böll Regional. In unserer Reihe Strom und Wärme gemeinsam bezahlbar erneuerbar beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir die Energie- und Wärmewende gemeinsam gestalten können. Heute erfahren wir, wie die Thüringer Kleinstadt Schmölln Abwärme aus dem städtischen Klärwerk für die Heizung von 120 Wohnungen nutzt und dabei den CO2-Ausstoß um mehr als 80% senkt. Ich bin Petra Gahl von der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen und habe mich heute im Klärwerk Schmölln mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Severin Künast verabredet. Hallo, Herr Künast.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir haben ja hier schon einiges gesehen auf der Kläranlage, haben Sie mir einiges gezeigt und auch Ihr technischer Leiter. Ich wollte als erstes mal wissen, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, die Abwärme der Kläranlage zum Heizen von Wohnraum hier direkt vor Ort zu nutzen?
Ja, das ist eine Idee, die ist schon einige Jahre alt. Letztendlich, weil der Kunde, den wir heute versorgen, die VR-Bank, die hatte schon recht frühzeitig erkannt, dass er irgendwann mal an ihren Heizungsanlagen was verändern muss. Das war noch alles vor den ganzen Gesetzesänderungen mit der Energiewende, die ja nochmal viel mehr auch Gesetzesdruck reingebracht haben. Also, und wir waren damals, ja, sind die auf uns zugekommen, können wir hier nicht was zusammen machen? Und auch wir sind ja stets interessiert, irgendwo vielleicht eine Erweiterung, ein neues Wärmegebiet zu erschließen. Und so haben wir mit ersten Ideen angefangen, die ganz klassisch mit Brennwertkesseln, Erdgastechnologie basierend Überlegungen angestellt haben und sind dann aber auch Stück für Stück innovativer geworden mit Gedanken, sind dann auf ein sehr, sehr gutes Planungsbüro auch gestoßen, die schon in dem Thema alles, was so Gewässerwärme, also Wasserwärme, insbesondere Gewässer oder Abwässer, haben da gewisse Erfahrungsschätze schon gehabt und haben uns quasi die Idee dann präsentiert, sodass wir dann ganz neu gedacht haben, gesehen haben, Mensch, das Wohngebiet ist ja gar nicht so weit weg von der Kläranlage, da könnte man doch was machen. So ist die Idee erstmal entstanden und die wir jetzt nun mit Erfolg umgesetzt haben, was uns sehr freut.
Sie haben jetzt schon die Zeitspanne erwähnt, das ging ja alles sehr, sehr schnell bei Ihnen. Wie haben Sie das organisiert? Also Sie haben Fördermittel beantragt oder wie ist das gelaufen?
Ja, also das ist natürlich, das gehört auch immer dazu, wenn man solche Innovationsthemen hier vorantreiben will mit neuer Technologie, gibt es finanzielle Herausforderungen, die es zum Teil unwirtschaftlich machen. Deswegen gibt es ja auch Fördermittelprogramme, damit wir eben da in unserer Energiewende auch vorankommen, gerade im Wärmebereich. Und der damalige Umweltminister Stengele aus Thüringen, der hatte hier so eine Art Sommertour gemacht, kam in Schmölln vorbei und hat quasi mit der VR-Bank und uns die Idee sich hier angehört. Und ihm haben wir es dann zu verdanken, dass über einen Fördertopf, den das Umweltministerium dann in dem Jahr hatte, uns kurzfristig hier gesagt hat, Mensch, das ist wirklich ein sehr innovatives Vorhaben, das möchte ich hier im Land Thüringen auch vorantreiben. Und dementsprechend haben wir damit die Möglichkeit dann bekommen, weil das war schon das Stichwort Finanzierung und auch Wirtschaftlichkeit eine Notwendigkeit und das gab uns dann den Startschuss.
Und wie haben Sie das dann realisiert? Also die Förderquote war ja relativ hoch, ne?
Genau, also es war so, dass wir haben ganz lange in der Warteschleife gehangen, kriegen wir denn hier irgendwo einen Zugang zu Fördermitteln, immer wieder eher auf Ablehnung gestoßen, aber dank des Besuchs des Umweltministers und dann eines sehr kurzfristigen Fördermittelprogramms im Rahmen der Energiewende haben wir letztendlich 2024 habe ich im Mai, glaube ich, einen Anruf bekommen. Mensch, gefällt uns, wir haben hier einen Fördermitteltopf, bewerbt euch bitte darauf. Ihr müsst aber das Geld auch sofort in diesem Jahr auch verbauen, weil diese Fördermittel sind nur dieses Jahr da und die müssen abgerufen werden, die kann man nicht verlängern. Was auch utopisch ist, weil so ein Vorhaben, jeder, der sich da auskennt, das sind anderthalb Jahre Bauzeit eigentlich realistisch. Wir hatten dann die Aufgabe ein halbes Jahr. Wir hatten dann im September erst den formalen Fördermittelbescheid. Erst dann kann man rechtlich in so eine Umsetzungsphase gehen. Das ist natürlich etwas, innerhalb dann von wenigen Monaten, also nicht unter einem halben Jahr, so ein Projekt zu realisieren, ist nicht ganz realistisch gewesen. Dementsprechend hat es sich dann ja noch ins komplette nächste Jahr reingezogen. In 25 sind wir dann erst fertig geworden und da auch erst im Herbst. Das war realistisch und trotzdem alles sehr sportlich. Aber so ging es dann ganz schnell. Von lange warten zu jetzt aber sofort. Und dann haben wir natürlich mit unseren Planern, mit den Baufirmen alles so schnell wie möglich, wie es eben realistisch möglich ist, umgesetzt und die Nebeneffekte dann in Kauf genommen, dass wir es nicht ganz zeitlich geschafft haben.
Das ist aber wirklich unheimlich schnell, ne? Also das ist schon, Sie haben ja auch noch ein Nahwärmenetz gebaut und dies und das, ne? Also da muss man schon ziemlich flott sein, um das in einem Dreivierteljahr zu schaffen.
Ja, also jemand, der sich in der Fachwelt ein bisschen auskennt, also dafür, dass wir hier 3 Kilometer Wärmenetz gebaut haben, eine Energiezentrale mit einem großen Behälter, Sie haben es ja gesehen, und dann in den Wohnungen das noch installieren, Das ist wirklich mit Rekordzeit, also ich hätte gesagt, und vor allem planerisch muss man ja auch noch, es war ja noch nicht, wir haben zwar eine Grundidee gehabt, die war soweit in Ansätzen vorausgeplant, aber richtige Leistungsverzeichnisse und alles, was es braucht, das musste ja alles erstmal gemacht werden mit der Bauausführung und das Ganze. Es ist eigentlich ein Jahr gewesen in etwa. Das ist rekordverdächtig an der Stelle, hat auch Probleme zum Teil natürlich im Bauprozess verursacht oder jetzt in der Anlaufphase, aber wir sind glücklich, total dankbar, dass wir die Chance bekommen haben. Und wie gesagt, es ist ja ein schönes Projekt, auch was deutschlandweit ja zeigt, wie man vorangehen kann.
Und wie hoch waren die Kosten für das Projekt?
Die Kosten beliefen sich dann zum Schluss, aufgrund dessen, dass wir natürlich mit so einem Zeitdruck bauen mussten und auch sich dann mal hier und da ein Planungsfehler eingeschlichen hat oder auch die unerwarteten Dinge, die man in so einem Bauprozess findet, wenn man dann hier in der Erde mal rumbuddelt, gab es dann noch ein paar Kostensteigerungen. Wir waren mal mit 3,6 Millionen gestartet und bei 4 Millionen sind wir jetzt gelandet. Dafür 120 Wohneigentümern sozusagen, aber auch jetzt Wärme bringt, ökologische.
Und wie ist das dann finanziert worden? Also ist das dann zu 90% vom Land oder wie war dann die Förderquote und wie ist der Rest finanziert?
Genau, ich sage dadurch, dass es jetzt hier so ein Sonderprogramm vom Umweltministerium war, haben wir auch wirklich sehr viel Glück gehabt. Die Förderquoten sind sonst nicht so hoch, irgendwo um die 60-80%. Wir haben hier Glück gehabt, dass wir eigentlich eine 90-prozentige Förderung hatten in der Theorie. Das war natürlich dann auch gedeckelt und aufgrund, dass wir noch erhebliche Baukostensteigerungen haben, sind wir jetzt so ein bisschen auf, ich glaube, über 70% dann gefallen, was trotzdem noch eine sehr tolle Förderquote ist und uns, wie gesagt, das Projekt überhaupt ermöglicht haben, weil das gehört eben auch dazu. Ist ja so, in der Wohnungswirtschaft, der Wohneigentümer hat ja auch einen Anspruch darauf, dass seine Heizung jetzt nicht teurer wird. Und das ist ein Spagat, ein ganz schöner Konflikt, was die Wärmewende auch ein Stück weit ausbremst. An der Stelle sind Fördermittelprogramme wirklich gut geeignet, um den Konflikt dann zu minimieren, weil ansonsten hätten wir das nicht geschafft, uns an die Gesetzeslage wiederum zu halten, Wärmelieferverordnung. Und auch der Wohnraum muss ja attraktiv bleiben. Und das hat uns das Fördermittelprogramm erleichtert.
Und den Rest hat dann die Stadt bezahlt?
Oder? Genau, der Rest, Entschuldigung, das habe ich natürlich vergessen zu erwähnen, die restlichen waren Eigenmittel der Stadtwerke Schmölln, also nicht die Stadt selber. Und das haben wir natürlich, ist ja unser Betätigungsfeld und das haben wir natürlich klassisch mit Eigenmitteln finanziert.
Wie funktioniert das jetzt technisch?
Der schöne Grundgedanke ist ja tatsächlich, einen eigenen Toilettengang, den man dann irgendwo hat, Stichwort Kreislaufwirtschaft, dass man am Ende irgendwo auch mal wieder was zurückbekommt. Das ist ja so, dass unsere Ausscheidung durch ganz viele Bakterien, also Biologie, die arbeiten unheimlich, so wie Sport und dadurch entsteht ganz viel Wärme auch. Und das sind so Wärmepotenziale, die man ja nicht bisher genutzt hat. Deswegen, wenn man es einfach ausdrücken will, nutzen wir letztendlich die Wärme, was viele nicht wissen sicherlich, dass in der Kläranlage selber immer noch so viel Wärme übrig ist, dass wenn das Wasser hier wieder sauber in den Fluss reingeht, das hat dann immer noch eine sehr hohe Wärme. Und dieses Wärmepotenzial, ja, bringen wir letztendlich zu einem Wohnquartier und dort wird es mit der bekannten Wärmepumpentechnologie viel effizienter in die Gebäude sozusagen zum Heizen genutzt, als wenn man das natürlich klassisch im Winter, ich meine die minus 20 Grad hatten wir jetzt lange nicht mehr, aber der Winter war ja dann doch schon kälter, dann arbeitet diese Technologie gerade sehr ineffizient und das kann man, wenn man dann so ein Medium hat wie dieses, ich sage in Anführungsstrichen, warme oder lauwarme Wasser, das macht es dann eben so besonders und auch wieder ökologisch sinnvoller.
Also das heißt, dass bei den Säuberungsprozessen des Abwassers entsteht Wärme und die nutzen Sie oder Teile davon nutzen Sie?
Genau, unser menschliches Verhalten sorgt dafür, dass das Wasser an sich schon warm ist, deswegen dampft es ja auch immer mal im Winter aus dem Gullideckel, weil es ja da wärmer ist, das kühlt ein bisschen runter und es bleibt warm und unsere vielen kleinen Millionen an Helfern, die ganzen Bakterien, Organismen, die heizen es quasi weiter an und das nutzen wir.
Und dann haben Sie hier vom Klärwerk direkt auch ein Nahwärmenetz gebaut, ne?
Genau, ja. Und um die Geschichte muss man noch ein Stück weit vervollständigen. Weil wir haben natürlich, die Kläranlage ist der Hauptlieferant für die Wärme. Wir haben aber auf der Wegstrecke zu dem Wohnquartier auch sogar noch einen Kunststoffhersteller, der hat auch einen Überschuss an Wärme, was er bisher immer übers Dach in die Umwelt gepustet hat, auch selbst im Winter. Und dafür muss er auch Strom aufwenden. Das hat er sozusagen, haben wir auch gleichzeitig noch mit eingebunden. Überwiegend ist es die Wärme aus dem Abwasser, aber kombiniert noch mit industrieller Abwärme. Und das Ganze wird hier auf dem Klärwerk in einer Energiezentrale sozusagen gespeichert. Also man muss sich das so vorstellen. Zum Schluss des Prozesses ist das Wasser eigentlich wie ganz klares Wasser aus der Leitung. Ist jetzt zwar trotzdem kein Trinkwasser. Und das hat noch diese Wärme. Und dieses saubere Wasser eigentlich, das, bevor das in den Fluss geht, leiten wir das in eine Art Pufferspeicherbehälter. Der ist nur dafür da, dass das Verhalten vom Zulauf der Kläranlage ist auch immer mal schwankend. Es kann ja auch mal eine Störung auf der Kläranlage geben, dass wir einfach einen Sicherheitspuffer haben, was das Wasser angeht. Und dieses klare Wasser lassen wir dann über einen Wärmetauscher führen. Da wird letztendlich das übertragen auf ein Wärmemedium in dem Wärmenetz. Das ist ein Glykolgemisch. Das hat natürlich den Vorteil, dass man selbst das Erdreich, ne, auch da fließt das quasi noch, auch wenn man schon in Minustemperaturen ist. Es erlaubt dann einfach eine größere Wärme dann dem Netz zu entziehen, wenn es mal irgendwo auch Engpässe gibt. Und das wird sozusagen in die Häuser geführt. Dort gibt es dann die einzelnen Wärmepumpen, die dann eben, wie ich schon gesagt habe, sehr effizient mit weniger Stromeinsatz da die Wärme generieren und das in die Häuser bringen.
Hm. Das sind aber keine Luftwärmepumpen.
Genau, das sind sozusagen die klassischen Wasser-Wasser-geführten, heißt es, glaube ich, richtig. Ich bin jetzt nicht so sehr der Ingenieur, ja, aber es ist wassergeführte Basis. Wie gesagt, sind ja diese Besonderheiten, die wir hier gemacht haben, sind ja ein kaltes Nahwärmenetz zu legen, was ja ne, nicht wie bei Warmnetzen mit 70 Grad oder so Vorlauf, sondern mit dieser Temperatur irgendwo 8, 13 Grad, das ist so das, was da drin ist. Und das ist für eine Wärmepumpe eigentlich was Ideales.
Okay, das sind diese Wärmepumpen mit Erdwärme. Sonst auch arbeiten, ne?
Ja. Wir nutzen hier die Abwärme, industrielle Abwärme. Wir nutzen ja sogar noch die Erdwärme. Also das Kollektornetz ist ja, andere legen sich sowas nur als Hauptwärmeversorgung. Und das Ganze, wie gesagt, führen wir in ein kaltes Nahwärmenetz über, was auch schon eine Besonderheit ist. Das gibt es in Deutschland jetzt schon an manchen Stellen, aber es ist auch noch was ganz Neues. In der Regel ist es immer mit Stahlleitungen und es ist auch teuer. Und du heizt ja dann auch die Gehwege regelrecht auf. Hier ist es ja so, ich verliere keine Wärme auf den Prozess dahin. Also es ist sogar extrem effizient, sondern ich gewinne sie sogar noch aus der Erde. Also wir hatten ja sogar so ein günstiges Phänomen am Anfang, wo wir mehr Wärme zurückbekommen haben, als wir hingeschoben haben, weil das Erdreich uns noch was, da hingen noch nicht alle Blöcke dran, aber da konnte man den Effekt richtig sehen. Und dann gehen wir auch noch in einen Wohnungsbestand rein, der total durchmischt ist von 60er, 70er Bauten. Deswegen, wir beweisen ja hier eigentlich, dass wir mit ganz vielen modernen Komponenten, die zusammengesteckt haben, das ist das Novum, was wir hier gemacht haben. Alles, was es schon so gibt. Und eben auch mal so mutig zu sein, zu sagen, ja, wir gehen auch in solche Bestandsgebäude rein, wo andere sagen, nee, ohne Fußbodenheizung und Kernsanierung und so machen wir das nicht.
Ja. Aber das wollte ich nochmal ganz kurz nachfragen. Sie haben von irgendwelchen Erdwärmekollektoren gesprochen.
Das ist das Netz am Ende. Mhm. Das ist das eigentlich, sag mal, Coole daran, an dieser kalten Nahwärme. Also das ist für mich eigentlich so, also jetzt heutzutage noch so ein heißes Nahwärmenetz zu bauen, würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Also das ist natürlich, weil wir sehen es ja, wir haben ja auch heiße, wir haben ja ein bisschen auf Fernwärmeversorger, da haben wir 30% zum Teil hier Energieverluste in den Netzen drin, weil einfach man zum Teil einfach Wärme hin und her schiebt, weil die Kunden das vielleicht gerade mal nicht richtig abfragen und so weiter. Was für mich immer wichtig ist, ist wirklich diese Besonderheit des Projektes, dass wir diese vielen innovativen Bausteine, die es jetzt in der Wärmewende, weil das ist ja die Überschrift des heutigen Themas, was es da alles gibt. Und da gibt es sowas, das nennt sich kaltes Nahwärmenetz. Das ist was, wo ich eigentlich mit einer niedrigen Wassertemperatur, nicht mit 70 Grad oder so, Versorgungsgebiet, sag mal, bestücke. Und da ist der, normalerweise heizt man quasi fast die Bordsteine, könnte man ganz übertrieben sagen. Man hat Wärmeverluste, das kommt noch oben drauf. Also der Wirkungsgrad ist dann dadurch geringer. Hier ist es genau umgekehrt. Ein kaltes Nahwärmenetz, gerade bei uns, sind 3,3 Kilometer Länge hin und zurück. Das heißt, auf diesem Weg sammeln wir sogar noch die Erdwärme mit ein. Also wir verlieren nicht Energie, sondern wir gewinnen sie noch zusätzlich aus der Erde. Das ist noch haben wir gar nicht mit berechnet bei den Ingenieursplanungen, aber das kommt tatsächlich auch noch als Effekt hinzu. Und das ist erstmal so dieses Netz und es ist ein Baustein der Energiewende. Der nächste ist die Wärmepumpe, die ist ja schon fast ein bisschen durchgekaut. Ich glaube, die kennt jeder, dass das jetzt nun mal mit der einzige Weg sein wird, die Wärmewende richtig ökologisch auch hinzubekommen. Die wird in unserem Fall noch viel effizienter, die Wärmepumpe, weil sie nicht aus der Luft die Energie bei minus 20 Grad Außentemperatur sagen muss, sondern auch im Winter, im Dezember, Januar, kriegt sie zum Beispiel 13 Grad Vorlauftemperatur. Das kann sich auch jeder, denke ich, vorstellen, ob ich aus minus 20 Grad meine Raumtemperatur oder mein Heizkörper, der irgendwo mit 50, 40 Grad, 30 Grad, je nachdem, welche Gebäude ich halt habe, hochgeheizt werden soll, oder nehme ich 15 Grad als Ausgangstemperatur. So, das heißt, die Wärmepumpe wird wesentlich effizienter. Und es gibt noch einen ganz kleinen, sogar ökologischen Mehrwert, weil Ziel ist ja auch immer, die Gewässer nicht weiter aufzuwärmen. Und wie gesagt, eine Kläranlage ist immer noch ist nicht so wie vielleicht ein großer BASF-Hersteller, der heiße Abwässer hat, die dann vielleicht in so einen Fluss gehen. Aber wir gehen hier doch mit höheren Temperaturen. Ich sage ja zwischen 10 im Winter, 10 Grad im Sommer, 20 Grad. Das sind so die Temperaturen aus der Kläranlage. Und wir verbessern ja auch ein bisschen die Gewässerökologie, ne? Dadurch, dass wir ja etwas kälter jetzt in Zukunft reingehen, weil wir das Abwasser nochmal ein Stück runtergekühlt haben, bevor wir es dann wieder zurück in den natürlichen Prozess geben und in die Sprotte hier einleiten.
Okay, Sie meinen also, das gereinigte am Ende, das gereinigte Wasser, das ist dann ein bisschen kälter, weil Sie Wärme entnehmen.
Ja, es ist jetzt natürlich.
Dann wieder in den Fluss kommt.
Genau.
Okay, ja.
Und entspricht auch da ein bisschen den Wünschen und Erwartungshaltungen, die sag mal, Umweltbehörden auch an Kläranlagenbetreiber haben.
Mhm. Wie sind denn die Gebäude und die Wohnungen bestückt da? Also normalerweise spricht man ja immer davon Wärmepumpe, da muss man dann halt irgendwie eine Fußbodenheizung haben und sonst was. Aber die Gebäude da sind ja schon älter, ne? Wie ist denn das da?
Genau, ja. Also auch vielleicht zum Hintergrund, das sind klassische DDR-Gebäude, die wurden die ersten in den 60er Jahren gebaut, dann 70er, 80er. Haben natürlich über die Jahrzehnte ganz viele verschiedene Sanierungsstände hinter sich. Und das ist das Interessante, es ist tatsächlich sehr durchmischt. Also erstens, wir haben keinen einzigen Neubau dabei. Zum Teil wurde parallel in manchen Blöcken wurde so eine Art Kernsanierung gemacht. Da hat man auch wirklich die Außenhülle, Fenster und sowas erneuert. Und auch zum Teil eine Fußbodenheizung als Neuheit mit eingebaut. Und dann haben wir auch noch wirklich nur teilsanierte Blöcke dabei, die nach der Wende irgendwo mal ein paar Maßnahmen bekommen haben, aber wo keine Fußbodenheizung da ist, auch die Wärmedämmung jetzt nicht den neuesten Standards entspricht. Also, es ist halt ein Mischmasch. Und das ist jetzt schön zu sehen, dass es tatsächlich, das war ja der Beweis, den wir auch antreten wollten, dass das auch in Bestandsgebäuden, weil das ist der Wohnungsbestand in Deutschland, ist ja überwiegend genau sowas. Und dass man die Wärmewende eben genau auch trotzdem hinbekommt. Mit den modernen Technologien, die ich beschrieben habe, die wir hier versucht haben, miteinander intelligent zu kombinieren. Es geht. Und dem Beweis sind wir angetreten und haben jetzt immerhin schon den ersten Heizperiode, haben wir ja auch hinter uns und konnten aufzeigen, dass es klappt.
Also ist gut gelaufen, der erste Herbst und Winter mit dem neuen Heizsystem?
Also es funktioniert, es ist alles da, aber wir haben auch Lerneffekte, die gibt es auch. Deswegen haben wir ja nicht ohne Grundförderung gekriegt, weil es gab natürlich Turbulenzen, ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir haben sehr schnell gebaut. Und es gibt auch Lerneffekte, weil gerade, Stichwort sowas wie hydraulischer Abgleich, das wäre was ich mal mitgeben würde, auch als Lernerfahrung. Das haben wir jetzt gemerkt, dass wenn der Wohnungseigentümer dann in den Gebäuden nicht auch an manchen Stellen nochmal hydraulische Abgleiche zu machen. Es ging nicht darum, die Heizkörper jetzt austauschen zu müssen, das habe ich ja gesagt, das klappt auch so, aber man muss schon gucken, dass dann, weil wir gehen ja nur bis in den Keller und dann gibt es natürlich noch Heizungsstränge und Wohnungsverteilung und bis hoch zur Dachetage und da sind auch noch Dinge zu beachten, wo wenn dann nicht ganz klar ist, wer ist denn jetzt zuständig. Also wir hatten schon, die ersten Wochen war es für die Mieter, denke ich, auch nicht so angenehm, weil einfach Dinge, die man vorher nicht gesehen hat, die wir aber alle abstellen konnten, weil irgendwo ist auch eine alte Pumpe noch verbaut war, die das Wasser richtig bis hoch in das Dachgeschoss gedrückt hat. Bisschen das auch in unserer eigenen Technik. Das war ja erst ein schöner Härtetest. Wir hatten hier auch Frostprobleme, wo das Abwasser, wenn das rübergezogen wird, gibt es noch eine Filteranlage, die sitzt im Freien draußen. Da sind die Temperaturfilter zum Beispiel kaputt gegangen und dann hat man hier auch mal 3 Tage lang keine Wärmeversorgung. Das Netz hat aber noch funktioniert. Es hat sich schon in einen sehr riskanten Bereich runtergekühlt, aber wir konnten die Wärmeversorgung gewährleisten. Das haben dann die Mieter auch mal gemerkt, dass es nicht mehr ganz so warm wurde. Und es sind aber, sag mal so, diese ersten Kinderkrankheiten, die man dann entdeckt hat, die sind jetzt ausgemerzt. Oder auch Lärmprobleme waren jetzt, weil die Wärmepumpe steht im Keller, der dann vorher sowas nicht hatte. Die macht ja trotzdem ein paar Geräusche, Vibrationen. Aber auch da gibt es Sachen, die man dann noch nachrüsten kann, dass die noch besser schallisoliert sind. Das sind so Kleinigkeiten, die wir halt, wenn man keine Erfahrung hat, vorher nicht weiß.
Sie sprechen immer von der VR-Bank. Ja. Sind das die Besitzer, die Vermieter?
Ja, also wir haben hier, hätte ich das mit vorhin auch mal erwähnen müssen, die haben dort einige Wohnblöcke in dem Wohnquartier. Es gibt auch noch die städtische Wohnungsverwaltung und auch viele so Eigentümergemeinschaften. Die haben wir in dem Prozess damals auch mit befragt. Die hatten aber zum Teil frische Gaskessel sich eingebaut und hatten kein Interesse gezeigt, nachdem sie gerade viel, hier 10.000 Euro und so weiter ausgegeben haben, bei uns mitzumachen. Heute kriegen wir jetzt schon wieder Anfragen rein, können wir auch mit an euer Netz. Aber deswegen, wir haben dann einen Partner gesucht und mit der VR-Bank ist natürlich auch luxuriös, dass du dann nur einen Ansprechpartner hast, als sich mit 10 verschiedenen Eigentümern dann über diese auch technischen Dinge, vertragliche Sachen zu einigen, hat das auch nochmal ein bisschen erleichtert. Und deswegen ist das sozusagen, rede ich immer mal von der VR-Bank, die hier auch so mutig war, mit uns gemeinsam diesen Schritt zu gehen. Weil ich meine, es ist ja auch für die riskant zu sagen, ja, wir glauben auch daran, dass das aber wirklich funktioniert, weil das weiß ja eben leider keiner vorher. Aber das, was wir aufzeigen wollten, dass das in einem Wohnungsbestand mit sowas geht, das funktioniert.
Genau, also erstmal noch kurz die Frage, was ist jetzt das Besondere an dem? Also, weil ich habe gelesen, es gibt auch andere Kommunen, Städte, die Abwärme von Klärwerken nutzen. Was ist aber hier in Schmölln jetzt die Besonderheit?
Mir ist jetzt nicht viel bekannt, wo das groß genutzt wird, oder wenn, dann eigentlich eher aus ganz kleinen Dimensionen. Dann nimmt man zwar die Abwärme aus der Kläranlage, aber versorgt zum Beispiel, wir sitzen hier in unserem Verwaltungsgebäude, wo die Klärwerker arbeiten, damit die hier ihre 5 Heizkörper damit beheizen. Aber dass jemand mal tatsächlich ein richtiges Wohngebiet damit versorgt, weil das ist ja das, was wir wollen für unsere Gesellschaft, wie die Wärmewende kommt, das ist mir nicht bekannt, dass es das an anderer Stelle schon gibt. Und das macht es eben so besonders. Wir zeigen das im großen Stil auf. Wir haben errechnet, was für unsere Größe hier in Spölen, wie viel Energie steckt hier in der Kläranlage und wie viele Leute können wir maximal damit versorgen. Und das haben wir gemacht und auch gezeigt, dass man auch sogar ein bisschen eine Strecke überwinden kann, eben diese 3 Kilometer Leitung auch noch zu legen.
Ja, ich glaube, also es machen schon auch für größere Bereiche und mehr Wohnungen andere Städte, aber die machen das übers Fernwärmenetz. Das ist vielleicht dann die Besonderheit hier in Schmölln.
Das wäre wahrscheinlich auch noch eine weitere, dass wir hier ein komplett neues Netz gelegt haben und das nicht nutzen als Ergänzung. Das ist mir auch bekannt aus, also ich weiß, andere Stadtwerke grübeln da auch gerade drüber nach, um dann nur die Temperatur oder einen ökologischen Anteil in ihrem bestehenden Fernwärmenetz zu haben. Also wie gesagt, hier ist ja ein komplett eigenes Versorgungsgebiet, was zu 100%, wenn man so will, von der Kläranlage abhängt, als Wärmequelle. Und das hat sich noch keiner aus meiner Sicht so weit getraut, weil wenn man nimmt es gerne so wie 20-30%, dann habe ich so eine Art erneuerbaren Anteil in meinem Wärmenetz mit drin. Aber dass das jemand so zu 100% macht, denke, ist das, was uns hier eben einen besonderen Charakter verleiht.
Und Sie haben gesagt, auch die Gebäude, die sind ja so typisch für viele Gebäude hier in Deutschland, ne? So, wenn die gebaut worden sind und auch der Sanierungsstand. Heißt das, dass Schmölln jetzt da so eine Vorreiterrolle hat? Also dass jetzt auch andere Kommunen vielleicht kommen und sagen, Mensch, wie macht ihr denn das? Also gibt es da schon Anfragen auch, dass Sie da Leute beraten?
Genau, ja. Also schon allein zur Eröffnungsfeier haben wir uns eine Mühe gegeben. Das ist auch tatsächlich was, was wir hier gerne machen, die Energiewende damit flügeln. Deswegen hatten wir schon viele eingeladen, waren sehr viele Interessierte da. Und es rufen mich hier und da andere Stadtwerke an, fragen nach Erfahrungen und die ihre eigenen Gedanken haben, so dass wir schon davon ausgehen, dass sich das übertragen kann. Eine Einschränkung gibt es, weil Kläranlagen sind häufig nicht in der Nähe von Wohngebieten. Das ist so, was man immer mit berücksichtigen muss. Man hat ein schönes Wärmepotenzial, das gibt es eigentlich fast in jedem kleinen Ort. Aber eine Kläranlage hat auch schon immer eine gewisse Geruchsemission. Und allein schon wegen der Fließrichtung ist es immer am Ende des Ortes und nicht am Anfang, wenn da das Wohngebiet ist. Aber wie gesagt, andere Städte wie in Jena gibt es beispielsweise wirklich Gedanken. Und wenn man dort sieht, das ist eine Kläranlage, die hat natürlich viel mehr Wärmepotenzial aufgrund der Größe der Stadt. Und dort sind Wohngebiete, die sind relativ nah dran und richtig dichte Wohnbebauung. Wenn man dann nur 2, 3 Häuser irgendwo auf dem Dorf hat, dann ist es wahrscheinlich nicht lohnenswert. Das ist so ein bisschen das einzige Handicap. Es hat eine Beschränkung, welche Gegebenheiten habe ich vor Ort. Aber da, wo ein bisschen Ballungsgebiet in der Nähe ist, macht es sehr viel Sinn, das auch mit zu nutzen.
Ist es auch denkbar, es gibt ja so Bürgerenergiegenossenschaften mittlerweile auch, dass auch so Bürgerinnen und Bürger und sowas gemeinsam auf die Beine stellen, ist sowas auch vorstellbar?
Sag mal, deutschlandweit auf jeden Fall ein ganz klassischer, denkbarer Weg. Das hängt ein bisschen von den Initiativen vor Ort ab, ne? Und sicherlich auch immer von der Einstellung der Stadtwerke und der Kommune. Lässt man sowas dann mit zu oder rein? Wir persönlich haben jetzt natürlich jetzt nicht den Gedanken, wir sind ja auch wiederum zu 100% besitzt uns die Stadt Schmölln. Also wir gehören ja eigentlich den Bürgern hier in Schmölln. Kann man auch immer so sehen. Genauso, wenn es hier eine Initiative gegeben hätte oder auch an anderer Stelle. Es gibt für mich keinen Hinderungsgrund. Das kann man auf jeden Fall machen. Man muss natürlich mit den Akteuren irgendwo reden. Und ich sag mal, wir haben halt unser Know-how, das Technische, deswegen machen wir das. Von der Finanzierung her haben wir es ja auch selber gestemmt, deswegen braucht man jetzt nicht noch Bürgergeld. Das ist immer die Frage, wer hat welche Motivation dahinter, aber das würde woanders natürlich genauso auch dann auch nur durch eine Bürgerbewegung funktionieren. Wenn die Ersten sind, die Initiative ergreifen und sagen, hey, wir haben da was, und ich sag mal, Kläranlagenbetreiber, der wird nichts dagegen haben, weil uns, also der Kläranlage tut es ja überhaupt nicht weh, das Wasser hier noch irgendwie, die Wärme da rauszuziehen.
Was planen Sie jetzt so für die Zukunft? Wollen Sie Ihr Netz noch erweitern oder irgendwelche anderen tollen Sachen noch bauen?
Ja, ein bisschen weitsichtig war man natürlich schon, wenn man jetzt sowas macht. Es gibt im südlicheren Teil des Netzes Da gibt es noch ein Gymnasium mit einer sehr alten Heizung und ein kommunaler Kindergarten. Das liegt alles beieinander. Das ergänzt sich, wer sich da auch wieder ein bisschen auskennt, von dem Wärmeverhalten ergänzt sich das eigentlich auch prima. Die Kinder, die tagsüber Wärme brauchen und sag mal, die privaten Haushalte, die dann abends wieder heizen, sodass man da eigentlich auch tolle Synergien kreieren kann. Es ist schon, das Interesse ist jetzt größer geworden, schon allein wegen den gesetzlichen Veränderungen, dass wir da die angrenzenden Wohnungen, es gibt ja da noch einige Wohnblöcke, die müssen sich alle auch Gedanken machen, wie wird denn das? Und mit so einer Luftwärmepumpe, das wird vielleicht auch genehmigungsrechtlich wahrscheinlich schwierig, sodass da schon das Interesse da ist. Aber wir gucken müssen, also das Wärmepotenzial der Kläranlage reicht nicht aus, um das komplette Wohngebiet zu versorgen. Man müsste dann halt überlegen, es gibt ja weitere Ideen, zum Beispiel, wir haben hier die Sprotte, den Fluss. Auch da gibt es Wärmetauscher, die kann man unter die Erde legen, sodass nicht das Flussbett kaputt gemacht wird und zieht dann auch über diesen Weg Wärme raus oder klassisch die Erdwärme. Das ist ja das, was wir mit unserem Netz gemacht haben. Man legt ja letztendlich wie Gartenschläuche in 1,5 Meter Tiefe und zieht dann die Erdwärme raus. Oder man kann auch ein paar so tiefe Erdwärmesonden bohren. Wenn man sowas dann noch mit einbaut, dann hätte man noch Möglichkeiten, dieses Gebiet etwas zu erweitern. Es geht ja darum, irgendwelche Umweltabwärmequellen hier zu nutzen. Das ist ja die Zielstellung. Das ist weitaus schwieriger natürlich, als wenn ich eine Erdgasleitung habe. Dann kann ich überall irgendwas hinbauen. Und da ist ein bisschen Kreativität gefragt. Und wir wollten uns jetzt natürlich erstmal auch eine Testphase geben, Erfahrungswerte sammeln, was die Ingenieure errechnet und geplant haben. Ist das in der Realität auch so? Da sollten wir schon mal den ersten Winter haben wir hinter uns, den zweiten würden wir gerne auch nochmal mitnehmen. Und dann kriegen wir, denke ich, ein Gefühl, haben wir noch einen Überschuss an Wärme, können wir noch weitere Gebäude dran nehmen oder was müssten wir umbauen, damit in Zukunft gleich noch der ein oder andere dann kommt.
Vielleicht noch Abwärme von noch anderen Industrien, die es hier gibt. Es gibt ja also schon bei so kleinen Werken, wie Sie erzählt haben, da diese Abwärme. Ne? Und das geht ja ganz häufig verloren. Also das kann ich mir auch in größeren Städten vorstellen, dass das, da viel ungenutzt ist.
Genau. Wenn eben auf so einer Wegstrecke, egal ob man schon ein bestehendes Netz hat oder eben wie wir jetzt ein neues baut und dann feststellt, das war ja auch wirklich so, wir haben ja gar nicht an die Firma da gedacht. Auf jeden Fall war das eine tolle Synergie, die man nochmal mitgenommen hat. Die ist sowohl, der Betrieb spart jetzt Stromkosten, weil er nicht mehr kühlen muss künstlich. Wir haben noch eine Wärme und wir werden dem Betrieb auch perspektivisch wahrscheinlich selbst versorgen können. Also er kriegt quasi seine eigene Wärme wieder zurück als Heizenergie. Das ist natürlich schön. Aber industrielle Abwärme ist tatsächlich ein sehr ein schwierigeres Feld, weil da mehr Risiken dahinter sind. Du hast die Planungssicherheit immer nicht von dem Unternehmen, wenn da mal einer morgen seinen Betrieb schließt. Wir haben ja auch Rezessionsentwicklung aktuell. Wenn es dann darum geht, wirklich eine kritische Infrastruktur wie Wärme, die Wärmeversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, muss man natürlich immer irgendwo auch Sicherheiten haben. Da ist dann eine Umweltwärme wie Erdwärme, Flusswärme oder Solarthermie, all solche Themen sind dann planbare Größen, auf die muss man dann eher setzen. Und ich vermute, dass es auch andere Stadtwerke so ähnlich machen. Aber was da ist, das sollte man nutzen. Das ist ja hier auch die Devise.
Klingt wunderbar.
Ja, oder also, auch das, was Sie ja selber vorhin gesagt haben, was es auch noch gibt zu der klassischen Wärme jetzt aus der Kläranlage. Man kann ja auch die Wärme im Kanal schon nutzen. Oder selbst bis in der Hausleitung ist ja auch das. Also wir haben auch ein Freizeitbad, Tatami hier in Schmölln. Da ist ganz viel Duschwasser. Das Wasser hat hier 29 Grad, Schwimmtemperatur. Dieses ganze Abwasser, was wir da rausgeben, es hat noch ganz viel Wärme, dass man schon im Gebäude einfach durch Wärmetauscher dieses Abwasser schon wieder selber mit Wärmerückgewinnung nutzt, um wieder die Wärme für die Heizung etc. aufzubringen. Oder das eben im klassischen Abwasserkanal, wenn man da ein Wohngebiet hat. Auch solche Sachen werden wir hier in Zukunft bestimmt auch weiter betrachten. Macht insbesondere in großen Städten ganz viel Sinn. Die wiederum ja Probleme haben, die können wahrscheinlich mit Erdwärme ja nicht so viel machen. Da gibt es nicht viel Fläche. Da sind dann genau solche Potenziale ganz toll und werden, denke ich, zunehmend Betrachtung finden.
Super. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Herr Künast, und ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg bei all Ihren Ideen, die Sie vielleicht noch realisieren wollen und vielleicht auch anderen Kommunen auf dem Weg zur Wärmewende, Energiewende helfen können. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, dann bedanke ich mich auch. Bis bald.
Alles Gute. Tschüss.
Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl. Beispielsweise Apple Podcast, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast@böll.de.